Hallo Leute, willkommen zur 13. Folge von unserem Podcast Die Werkstatt. Hallo.
Hallo zusammen.
Hallo, liebe Leute. Wir sind heute im Produktionsstandort oder in dem Werkstattstudio von der Firma Fabula Film und Fabuka. Heute dabei wieder Adnan.
Hallo Leute.
Robin.
Ja, hallo zusammen.
Mein Bruder Josh.
Hallöchen.
Und ich natürlich, wie immer, Cedric. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Starten wir direkt mal rein. Josh, du willst, glaube ich, kurz vorstellen, was wir diese Woche alles machen.
Diese Woche? Heute in der Folge?
Ja,
gut. Wir haben drei
diese Woche gemacht haben.
Diese Woche noch, was wir diese Woche gemacht haben. Ja, wir haben drei unterschiedliche Fälle euch mitgebracht. Der Adnan hatte einen BMW mit einem Geräusch aus dem Riementrieb, was sich dann ein bisschen nach oben expandiert hat. Der Robin hat einen sehr kuriosen Fall von einem Ford Kuga. Ja. Da ist ein Problem mit dem Zahnriemen. Und ich erzähle euch ein bisschen über eine Klimaanlage an einem Ford Fiesta. Du willst bestimmt auch noch was erzählen.
Mir fällt was ein.
Dir fällt was ein. Okay, dann sag mir das
bleib
einfach
ganz
nicht.
Spontan. Ich mache mir direkt mal ein Getränk auf.
Kein Problem.
Möchtet ihr auch haben?
Ja.
Ja.
Ja, vielen Dank. Adnan, leg du doch mal los.
Da haben wir einen Auftrag bekommen von einem Kunde. Da hatte bemängelt Geräusch im Motor und wollte die neue Keilriemen neu haben. Natürlich fahren wir das Auto rein. Da ist mir direkt... Danke. Da ist mir direkt aufgefallen, da hat Geräusch im Motor, das hört nach Wasserpumpe. Also Geräusch. Fahre ich Auto auf die Bühne, mache ich alles raus, Keilriemen runter. Und dann stelle ich fest, da ist denn nicht nur der Keilriemen kaputt ist, sondern der Wasserpumpe auch.
Vielleicht noch ganz kurz, was war das für ein Auto, Adnan?
Das war BMW E46 Sechszylinder Benziner.
Ja.
Ja. Und dann habe ich Auto reingefahren, dann auf die Bühne und dann natürlich, bei uns wird nicht nur Teile gewechselt, sondern alles nochmal geprüft.
Mhm.
Und dann stelle ich...
Entschuldigung, dass ich dazwischengrätsche. Ja. Auch wenn der Kunde sich explizit eine Sache wünscht, prüfen wir nochmal, ob noch andere Probleme
zu gehen.
Sind. Ja, genau. Also auch nicht nur die Wasserpumpe, sondern auch ob Generator, Klimakompressor, Spannrolle, Umlenkrolle, Lüfter, Viskolüfter...
Ja, da prüft man alles und natürlich, dann ist mir aufgefallen, wenn die Wasserpumpe spielhart und noch ein Geräusch macht, was ich denke, der Kunde das auch bemängelt hat, aber dann hat er falsch...
Pass auf mit dem Metallteil.
Ja, was der falsch also gelautet.
Mhm.
Und dann kann man jetzt hören. Und dann lasse ich das weg.
Der Adnan dreht jetzt gerade die Wasserpumpe.
Ich drehe gerade den Wasserpumpe, um mal das Geräusch zu erzeugen. Ich weiß nicht, ob man das hören kann.
Das sollte man gut hören, ja.
Ist ja wie eine Pfeffermühle, ne?
Genau. Ich wollte gerade sagen, aber diese Salzmühle sogar so richtig trocken.
Und dann habe ich den Wasserpumpe, dann habe ich sehr, sehr Schwierigkeit bei dem Wasserpumpe aufzubauen. Da habe ich mir so zwei Schrauben genommen und dann schön an der Motorblock angeschraubt, um den rauszuziehen. Weil, wie ihr das hier seht, das ist komplett gesalzt, zu viel Salz, und dann ist er richtig, richtig fest in der Motorblock gewesen. Und ist er hier, ich glaube, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, denn hier ist komplett von der Punkte, wo der Schweiß ist, komplett weggerissen.
Das heißt, normalerweise ist
normalerweise sitzt denn Wasserpumpe.
Das Pumpenrad so. Besteht aus so kleinen Flügelchen, die das Wasser dann halt antreiben. Und das hat eine Oberseite und eine Unterseite. Und dazwischen sind so schräg gestellte Flügelchen. Und jetzt sieht man hier, dass das untere Teil sich einfach komplett losgelöst hat.
Hallo, Dako.
Dako möchte die Wasserpumpe auch mal angucken.
Ja, ist auch allein in seinem Körbchen.
Ja, das klimpert und rasselt.
Felix Hund ist gerade dazugekommen, leistet uns ein bisschen Gesellschaft.
Der Dako hatte große Freude dran, sich Wasserpumpe anzugucken. Da hast du aber echt Glück gehabt.
Da habe ich viel Angst davon gehabt. Ne? Unglaublich. Da habe ich viel Angst von dem Hunde. Weil in unserer Heimat, da haben wir viel Angst von dem Hunde, weil die sind alle Hundestraße gewesen.
Straßenhunde
gewesen und da haben wir echt Respekt. Da ist auch würde einmal mein Bruder von dem Hund gewissen.
Das können wir so nicht sehen. Wir können doch nicht sehen, die Straße.
Mein Bruder wurde von dem Hund gebissen und du scheißt dir in die Hose von.
Der Bruder ist daran gestorben.
Nein, ist nicht gestorben.
Also, das war Ekrem war das.
Ekrems Bruder ist, Ekrems Bruder ist an einem, also unser, der ist auch von Mundebiss gestorben.
Was?
Verblutet, ja, weil er ja, Leipzig ja, gewissen
ja.
hat.
Da komme ich noch dazu.
Echt?
Ja, natürlich, wenn die nicht geimpft sind.
Ja, ja. Ja, gut, guck dir die Zähne an, ne? Wenn du ihm die Lefzen mal hochziehst, wenn ja, der bei, dich beißt, das ist bei, nicht gut.
Bei uns
ne?
haben wir sowas.
Der Hund, Peter Leute, kommt vorbei.
Immer meinen Hund zu kümmern.
Ja, aber man muss ehrlich sein, wir kennen keinen Hund, der so lieb ist wie Darko.
Ja, aber Hauptsache nicht deine Hund.
Und Mina. Mina ist auch sehr lieb.
Ja, Stulle auch, ne? Ja,
Stulle ist auch super lieb. Stulle bellt immer morgens. Ja. Und wenn der Adnan dann mal was früher kommt, weil er abends etwas ziemlich früher weg muss, dann
Herzinfarkt.
Klopft er an die Tür und dann Stulle hat so ein, also mein Hund hat ein sehr krasses Territorialverhalten und die denkt, sie muss immer verteidigen. Hund. Und wenn dann einer klopft, und der Adnan klopft dann immer morgens an die Tür oder ans Tor, dann sitzt sie immer in der Halle und bellt. Und der Adnan eines Morgens.
Aber interessant ist ganz kurz, dass sie das nur hat bis 7:30 Uhr.
Bis 7:30 Uhr, ab dann nicht mehr. Sobald stimmt, sie,
ja, sobald mal, die der Kunden
kommt
kommen,
zu mir
ne? ja, jetzt kannst du auch anfassen. Guck mal, geht alles, ne?
Es gibt keinen so lieben Hund wie Darko. Also ich kenne keinen Darko. So lieben Hund.
Der ist lieb wie sein Besitzer.
Ja.
Oh, du bist so süß.
Na komm, auf dein Käppchen. Ja, komm. Aber da hast du ja echt Glück gehabt, dass du die Wasserpumpe so rausbekommen hast. Ne? Also normalerweise oxidiert das Aluminiumgehäuse von der Wasserpumpe halt in dem Metallmotorblock genau. fest. Da kommt Feuchtigkeit rein, dann elektrochemische Spannungsreihe, es oxidiert. Und diese Gewinde, die der Adnan da hat, ich kann mich erinnern, es gab 2 oder 3 Mal schon.
Das ist schon gebrochen, das gewesen.
Das ist bei dem schon gebrochen, nein. Bei anderen. Nein,
bei dem anderen.
Ja, und dann hast du gehebelt, dann sind die auch abgebrochen.
Oh. Ohne Ende. Aber dann irgendwie kriegt man Lösung, um den rauszumachen. Das ist
Fummeln halt viel, Fummeln, ne?
Fummeln halt. Und das ist alles Arbeit, die der Kunde erstmal nicht bezahlen möchte, ne?
Dabei.
Ja.
Aber wir haben schon mal mit einem Pressluftmeißel da dran gestanden und haben das Ding rausschlagen
richtig,
müssen.
Richtig,
in
ja.
Einzelteilen. Ich glaube, in 3 Teile haben wir es dann rausbekommen irgendwann, ne?
Ja. Jetzt kommen wir zurück in dem Auto. Da habe ich danach, die Spannrolle sind alle Schrott gewesen, haben die auch alle Geräusch gemacht. Dann habe ich das weitergegeben zum Cedric oder zu dir.
Zu mir, ja.
Zu Robin. Und dann hat er mit dem Kunde telefoniert und dann hat er gesagt, ja, sie haben eine Wasserpumpe auch kaputt. Und da ist auch ein paar Sachen noch dazu. Dann haben wir, glaube ich, einen neuen Termin für ihn gemacht. Dann haben wir
haben wir direkt mitgemacht. Du hattest ja gerade alles auseinander.
Nee, ich meine die Reifen und die weiteren Mängel.
Ach, da haben wir aber einen Termin. Ja,
genau, da haben wir einen neuen Termin. Wie gesagt, dann haben wir alles neu gemacht und alles nochmal geprüft, Freilauf, obwohl das Auto keinen Freilauf hat. Natürlich prüfen wir alles, ob man auch, manche auch haben die Freilauf, dann müssen wir auch da dran gehen und prüfen, ob das alles frei ist. Und danach irgendwas haben wir...
irgendwas festhängt. Hoppa.
Genau.
Ja, aber die hängt auch was fest.
Bei mir hängt.
Wir haben aber auch erst den Riemen nicht draufgekriegt. Der hat doch erst nicht gepasst.
Da haben
ne?
wir echt Schwierigkeiten gehabt mit dem Riemen. Ja. Und dann habe ich zu Robin gesagt, da ist bestimmt ja. der Motor ist schon Austauschmotor drin gewesen, sagt der Robin. Nein, Adnan. Ich habe gesagt, weil kann das nicht sein, weil da fehlt und hat eine Rolle gefehlt. Das ist unglaublich, weil die jetzt die neue.
Wir haben kompletten neue, Satz bestellt. Also
ja, genau, die neue Satz ist jetzt. Auch, sage ich, ist besser gemacht, keine Ahnung.
Mhm.
Die haben eine neue Spannrolle, neue Spanner.
Spanner, ja,
genau,
hydraulischen Spanner.
Hydraulische genau. Spanner haben die jetzt, den neuen, bei dem neuen Satz. Und dafür muss man komplett umrüsten, sage ich jetzt so. Also einfache Wörter, ich kann sowieso nicht so gut.
Doch, alles gut.
Du machst das super. Also quasi bei dem Auto hast du danach erst gemerkt, dass eine Rolle zu viel
wenig,
ist. Oder zu wenig ist drin.
Zu wenig.
Und du hast einer zu viel
falsch,
gehabt.
Genau. War die falsche Rolle dabei. Die hat einfach nicht gepasst.
Ah. Und dann sagt der Adnan. Ich bin fürchterlich aufgeregt,
Robin,
als ich das gesehen habe.
Komma, irgendwas passt nicht. Ne? Und dann haben
einen
wir
Satz bestellt. Einen zweiten Satz bestellt, einen dritten Satz bestellt. Wir hatten irgendwann
das hat einen anderen Hintergrund gehabt.
So.
Ja. Das hat einen anderen Hintergrund gehabt, weil die Sachen halt vorbestellt waren und die vorkonfigurierten Sätze das Problem haben, dass die Riemenlängen nicht passen.
Genau.
Also du hast 2 Riemen bei dem Auto, einen für den Klimakompressor, einen Hauptriemen, der für Wasserpumpe, Generator Servo ne?
ja.
ist. Das läuft da drüber. Und das passt irgendwie nie. Oder du musst halt gut gucken, was du hast. Und das ist immer ein bisschen aufwendig. Das haben wir dann zusammen gemacht. Und wir waren uns eigentlich sicher, dass das der richtige Satz für diese Fahrgestellnummer ist.
Ja.
So, dann haben wir noch mal ein bisschen weitergesucht. Und die Rolle, die eigentlich auch zu dem Motorcode passen sollte, passt aber einfach nicht. Und dann sagt der Adnan, ja, dann müssen wir den Spanner wieder umbauen. Ich sage, boah, jetzt bauen wir alles raus, schicken das wieder zurück. Ich sage, das gibt's doch nicht. Und dann haben wir uns beratschlagt, was wir machen. Und haben gesagt, wir bestellen es einfach mal, die Rolle einzeln nach. Und siehe da, die Rolle kam, war aber vorher nicht verbaut bei dem Auto.
Genau. Na?
Und da haben wir gesagt, ja, nützt ja alles nichts. Da haben wir noch eine andere Schraube bestellt. Hat sich ewig gezogen, weil dann auch Lieferzeit dazwischen war. Das Auto hat, glaube ich, drei Tage die Bühne blockiert. Ja,
fürchterlich
Katastrophe.
Aufgeregt. Fürchterlich aufgeregt.
Ja, und dann hat sich letztendlich herausgestellt, als der Kunde das Auto abbekommt, ja, weil der hat irgendwie 260 oder 270.000 gelaufen.
Ja, ungefähr,
ne, irgendwie so. Ja, der ist Richtung. Ja auch noch gar nicht so viel gelaufen. Der hat erst 90.000 runter, der Motor ist mal eine Austauschmaschine reingekommen. Und dann bin ich nachher zum Adler, ich sag, hat an uns vollkommen recht gehabt. Und dann passte das natürlich nicht zueinander. Ne?
Ja. Ja. Also war ein anderer Motor drin als vorher.
Ja,
genau.
Ja. Andere Ausstattung.
Andere Motornummer vielleicht. Ja. Und dann haben die das mit der Rolle halt geändert. Ne?
Eine Rolle und dazu gemacht, den Riemen ein bisschen kommen. Länger, damit der ruhiger läuft oder und sowas. Ne? Jetzt würde mich interessieren, als jemand, der auch in der Ersatzteilbeschaffung ist, wenn die Motornummer ja nicht mehr stimmt, also die Fahrgestellnummer hat ja quasi einen anderen Motor drin. Das heißt, du müsstest dann hingehen, müsstest am Motor raussuchen, was für ein Motor das ist und dann nach, wo würde man das denn überhaupt finden?
Also entweder der Motor wird der gleiche sein, sonst wird der damit nicht richtig laufen. Ja, und genau, passen, aber von Produktionsdatum bis Produktionsdatum. Ja, okay. Da haben die halt schon was geändert an dem Riementrieb, ne, weil der ist mehrfach geändert worden.
Am besten einfach passiert. Die Teilnummer vom alten Teil nehmen, wenn du sie noch
ja,
lesen kannst.
Ist ja alles umgerüstet gewesen, ist ja alles, gibt's ja nicht mehr.
Ja.
Das war halt die Schwierigkeit. Und der Josh kam mir, was macht der da den ganzen Tag? Ich sage, jetzt lass uns bloß in Frieden. Wir gucken uns das jetzt in Ruhe an, mach was anderes. Wir müssen es ja irgendwie fertig kriegen.
Ja, ja, klar.
Ja. Aber das war eine Katastrophe, ja. Aber so ist das manchmal im Leben, ne? Nützt nichts. Ja. Wir haben es hingekriegt. Auto läuft,
ja, Kunde zufrieden. Das Gute zufrieden ist, wie immer, man lernt daraus. Ne?
Absolut.
Wir lernen,
dass du es nochmal ansprichst, das haben wir dann auch gesagt. Wir müssen das jetzt einmal anständig durchziehen und gucken, was jetzt hier genau das Problem ist. Sonst haben wir ja keine Lehren rausgezogen.
Aber,
ne?
Als aber, Tipp für euch, wenn ihr eure Autos in die Werkstatt gibt und irgendwie
die Info so, aufgeben,
die Infos weitergeben, dann hättet ihr das gewusst, dass da ein anderer Motor drin ist. Hättet ihr euch von Anfang an anders darauf eingestellt.
Ja, genau.
So habt ihr ziemlich viel Zeit verbraucht, verschwendet, in Anführungszeichen, weil ihr nicht...
In Anführungszeichen haben wir verbraten die Zeit.
Weil ihr nicht wusstet, was Phase ist.
Genau.
Und hättet ihr das gewusst, hättet ihr euch anders darauf eingestellt, hättet vielleicht die Teilnummern genommen, hättet von den Teilen genommen, ihr hättet vielleicht das Auto anders identifiziert, nochmal ein bisschen diverser drauf geschaut und nicht so, wie wir es normalerweise machen, Originalsetzteilnummern aus Parzenlink aus dem Original-ETK nehmen und umschlüsseln, sondern hätte halt anders
drauf geschaut. Sorry, das kann lachen, aber ich gucke gerade auf deine Hose und da steht einfach nur Arsch, weil das Mikro genau da drüber hängt. Sorry. Wie geil ist das denn? Sehe ich gerade so richtig angucken.
Das mache ich irgendwie immer. Ich weiß auch nicht, warum. Also hier normalerweise klipsen wir die Mikros da oben ein. Jetzt haben wir heute hier ein neues Studio. Neue Mikros, anders aufgebaut.
Sorry.
Und ich habe das jetzt einfach reflexhaft wieder darum hingetan, weil ich habe eben meine Latzhose einmal kurz umgekrempelt, weil es mir dann noch ein bisschen warm wurde. Und jetzt habe ich das Mikro eben kurz.
So ist besser. Ja.
So ist besser, ne?
Sieht schön aus.
Ja, ist doch schön. Ja, dann, ne?
Bitte fahren Sie fort.
Ich?
Nee, ich möchte keinen Ford fahren.
Ich
möchte bei meinem Hyundai
wo bleiben. Wo wir beim Ford sind. Ich habe, Junge, diese Überleitung
das war doch
wieder.
Das war geplant.
Als ob wir ein Skript vorlesen würden. Ich sag es, wie es ist. Cut, nein. Wir haben ein Ford Fiesta bekommen von einer Kundin, 1,25er Motor. Benziner. Meiner Meinung nach einer der besten Motoren, der in Ford Fiesta eingebaut wurde. Also EcoBoost mag ich nicht. 1,6er TDCi mag ich nicht. 1,25er Benziner, Traum.
Unverwüstlich eigentlich die Dinger.
2 Liter gab es denn auch im Fiesta oder gab es nur im Focus? Ich glaube, den gab es nur im Focus.
Weiß ich nicht.
Nee, ST gab es 2 Liter. Im Fiesta ST gab es 2 Liter. 1,25er Saugermotor, meiner Meinung nach der beste Motor oder der beste Motor, der langlebigste Motor, der beste Motor mit Preis-Leistungs-Verhältnis, weil die Autos gibt es schon zwischen...
Wann wurde der eingebaut?
Zwischen 2008 und 2017. Die sind relativ lange eingebaut worden, 2016.
Nee, so viel noch.
Gut, also das beste, ne? Preis-Leistungs-Verhältnis bei denen.
Der EcoSport auch leider.
Mega lange gefahren worden, die Dinger.
Mega lange, ja. Die bewegen sich, glaube ich, auch.
2-3 kam sie da schon.
2-3,
ja. Fing die an. Ja, auf jeden Fall.
Den gab es noch im alten Fiesta, ne? Fiesta 4 oder 5. Die bewegen sich preislich, wenn man ganz günstigsten schießt, irgendwie so zwischen 3
4.000, geht hoch bis 5.000, 6.000, manchmal auch 7.000, 8.000 Euro, je nachdem, was für eine Ausstattung die haben, also Sitzheizung, Frontscheibenheizung und ganzen Kram. Einer der meiner Meinung nach besten Motoren, weil man die wunderschön reparieren kann. Das Einzige, was es nicht gibt für die Motoren sind, oder was es nicht so viel gibt, sind Kolben, Pleuelagerschalen und sowas. Das ist immer so ein bisschen schwierig mit der Beschaffbarkeit, aber
geht hat man
auch,
kaputt.
Geht auch nie kaputt, genau. Ansonsten, was so die Instandsetzung angeht, bei dem eigentlich ein Traum. Zahnriemen ist super schnell gemacht. Was haben die mal? Wasserpumpe, mal Thermostatgehäuse, vielleicht mal ein Generator, ganz selten. Aber ansonsten,
Anlasser mal, ne?
Ja, aber ganz selten. Also die sind wirklich sehr langlebig.
Gut.
Und die Kundin hatte bemängelt, dass sie ein Problem hat mit der Klimaanlage. Und da habe ich ein bisschen geprüft, gemessen, einmal Klimaanlage evakuiert, geguckt, wie viel Kältemittel drin ist, wieder befüllt. Hat ein bisschen was gefehlt, 150, 200 Gramm. Alles wieder reingefüllt. Anlage lief immer noch nicht. Mal geguckt, okay, Klimakompressor zieht nicht an. Magnetkupplung im Klimakompressor ist vielleicht für viele ein Begriff. Wir haben heutzutage bei den Fahrzeugen zwei Regelungsmöglichkeiten, entweder an, aus über eine Magnetkupplung. Das heißt, der Klimakompressor läuft, wird permanent über den Keilriemen angetrieben und irgendwann wird dann über Magnetkupplung das Ganze zugeschaltet. Ist wie eine Kupplung im Getriebe. Oder wir haben ein Mengenregelventil, was die Fördermenge von dem, nicht die Fördermenge, sondern die, den Hub der Taumelscheibe, glaube ich, begrenzt. Und dadurch halt mehr oder weniger Kältemittel verdichtet. Jetzt war es bei der Dame so, dass der halt die Magnetkupplung nicht funktioniert hat. Das heißt, der hat nicht angezogen. Da ist die einfachste Prüfweise hingehen, einmal Stecker abziehen, mit dem Multimeter rangehen, schauen, haben wir einen plausiblen Widerstand oder nicht. Bei dem war es tatsächlich so, der hat einen Widerstand von 0,2 Ohm, was sehr wenig ist. So eine Magnetspule sollte mal mindestens 5, 6 Ohm haben.
Schon dass fast kurz, Schluss 0,2, ne?
Ja.
Also weil du könntest darüber messen, ob die Magnetkupplung funktioniert, weil ja da Strom verbraucht wird, um ein Magnetfeld zu generieren und dadurch das angezogen wird. Ne? Weil du sagst das einfach so.
Genau.
Ja, weil ich dachte, das ist jetzt vielleicht etwas weit hergeholt für jemanden, der noch nie von der Magnetkupplung
gehört hat. Also der Elektromagnet ist ja nichts anderes wie eine Kupferspule, die aufgewickelt wird. Da fließt ein Strom durch. Danke. Und durch die elektrische Leiter oder durch den elektrischen Strom, der durchwandert, wird ein Magnetfeld in diesem Leiter aufgebaut. Deswegen wickelt man dann ganz viele Kabel hintereinander, um das Magnetfeld dann halt zu verstärken. Vielleicht noch mit dem Eisenkern macht man sich in der Zündung zunutze, aber halt auch jetzt hier im Elektromagnetismus, um halt dann die Riemenscheibe anzuziehen und dann über diese Kupplung die Kraft vom Keilriementrieb auf den Kompressor zu übertragen. Es gibt sogar Kombisysteme, die haben beides, Saughubsteuerung und halt entsprechend.
Interessiert Darko offensichtlich auch.
Das interessiert ihn sehr. Der möchte einfach bei uns sein, Cedric.
Ja, ihm ist warm, er freut sich
auf. Nee, der sieht hier die Krümel.
Darko,
ablegen. Der sieht die Krümel und das Essen auf dem Tisch.
Nein, nicht Essen.
Auf jeden Fall bin ich schon davon ausgegangen, dass die einen Defekt hat.
Diese Magnet- ich gehe mal ganz kurz aufs Körbchen.
Ja.
Tschö. Na komm.
Dass die Tschüss. Magnetkupplung einen Defekt hat. Ich habe dann nochmal die Gegenprobe gemacht, einfach Plus Minus draufgegeben. Wunderbar, also nicht wunderbar, mit einer Sicherung, die Sicherung ist direkt durchgebrannt, weil Kurzschluss. Dann habe ich mich mal ein bisschen eingelesen in das Thema und es gibt tatsächlich von Original Ford diese Magnetkupplung oder diesen kompletten Aufsatz, der vorne drauf ist, gibt es als Ersatzteil. Ist zwar schweineteuer, 350 Euro kostete der, glaube ich, im Vergleich zu einem neuen Kompressor, der 850 Euro kostet, aber trotzdem schon eine wirtschaftliche Reparatur. Wenn man jetzt überlegt, wie gesagt, Fahrzeugwerk jetzt, je nachdem, relativ hoch, aber dann schon Tausender reinstecken mit Mehrwertsteuer, dann Arbeit noch mit dazu, bis man eben schnell bei 1.500 Euro mit Kältemittel absaugen, füllen und ganzen Kram. Das ist natürlich relativ viel. Ist die Frage, ob man das dann investieren möchte oder nicht. Finde ich so, was ist eine zeitgerechte Reparatur. Hab alles einmal auseinandergebaut. Und habe dann gesehen, dass da eine Diode drin ist, eine Löschdiode. Das heißt, wenn sich ein Magnetfeld aufbaut und ein Strom fließt und dieses Magnetfeld da ist, dann muss das ja auch irgendwo hin. Das heißt, wenn das dann der Strom abgeschaltet wird, bricht das Magnetfeld zusammen und du hast eine sogenannte SIS, also Selbstinduktionsspannung.
Mhm.
Das machen wir uns bei der Zündung halt zunutze, ne, durch den Trafo. Das heißt, wir haben eine niedrige Spannung und transformieren die hoch auf 10.000 Volt. Mhm. Und das passiert halt auch da im Klimakompressor. Das
quasi rückwärts quasi.
Und da ist so eine... Das
bricht zusammen und dadurch, durch das Umkehren hast du eine Spannungswechsel und dadurch wiederum...
Bewegt sich ja auch.
Ne? Ja, genau.
Eine Magnetfeldänderung ist ja das, was zu tragen kommt. Das heißt, ziehst du zusammen, gehst auf, das Magnetfeld bricht zusammen, geht in die andere Richtung und dann hast du eine Rückinduktion, die sehr, sehr stark auch sein kann.
Jetzt haben wir da natürlich eventuell eine Relaisschaltung, aber teilweise werden die Kompressoren auch vom Motorsteuergerät geschaltet, damit, wenn du Leistung haben möchtest, der Klimakompressor beispielsweise abgeschaltet wird. Mm. Das heißt, die ganzen Sensoren gehen alle aus Motorsteuergerät, nicht aus Klimasteuergerät, sondern halt wirklich darauf. Und dann ist diese Diode dafür da, um den Strom halt in die eine Richtung zu sperren und in die eine Richtung durchzugeben. Das heißt, in dem Moment, wo das Magnetfeld dann zusammenbricht, öffnet diese Diode und der Strom kann rückwärtig sich selber abbauen. Dadurch hast du nicht diese Rückinduktionsspannung ins Steuergerät bzw. in das Relais, wodurch dann das Ganze verbrennt. Und diese Diode ist tatsächlich durchgebrannt. Das war das Problem, weswegen ich auch dann so einen niedrigen Wert hatte. Das heißt, eigentlich war gar nicht die Magnetspule kaputt, sondern die Diode ist einfach irgendwann fritte gegangen. Jetzt kann ich natürlich schlecht hingehen, das Ding, also ich habe mir ein YouTube-Video angeguckt, da hat tatsächlich einer das hingegangen, hat das Ding aufgefräst, hat die Diode rausgenommen, hat eine neue Diode eingelötet und alles wieder zugeklebt. Das ist natürlich jetzt keine Reparatur, die wir jetzt so durchführen können, wegen Gewährleistungsansprüchen und. Theoretisch wäre das möglich, aber diese Magnetkupplung gibt es tatsächlich auch im Zubehör. Nicht direkt umzuschlüsseln über das Originalteil, da muss man ein bisschen im ETK suchen, also Ersatzteilkatalog. Es gibt auch zwei verschiedene, ich habe erst die falsche bestellt gehabt, habe dann aber später die richtige bekommen auf dem Aftermarket für 80 Euro hat die gekostet. Also nur das Magnetteil, nicht die Kupplungsscheibe selber,
ja.
Die war noch in dem Solala-Zustand, ist noch in Ordnung. Für 80 Euro plus eine Stunde Arbeit, weil das ist nur Riemen runter, eine Schraube lösen, da hast du das Ding in der Hand, neues Magnet.
Eine Zentralschraube, oder was?
Ja, tatsächlich, genau. Eine kleine Schraube, dann zwei Sprengringe, dann kannst du das Ding runternehmen, schiebst das neue drauf und gut ist. Also für 80 Euro plus Stunde Arbeit sind vielleicht 250 Euro.
Ja, dafür lohnt sich das Risiko nicht einzugehen, die Diode
einzulöten. Dafür lohnt es nicht, die Diode einzulöten. Ja. Das macht keinen Sinn. Wie gesagt, es ist auf jeden Fall auch eine fachgerechte Reparatur, weil Ford das halt tatsächlich auch vorgibt.
Also ja,
es gibt eine Arbeitsleitung dafür. Mhm. Und selbst wenn es die nicht gäbe, würde ich es trotzdem machen. Es wäre trotzdem fachgerecht.
Ach.
Und also solange der Kompressor frei drin ist und alles in Ordnung ist. Und wie gesagt, ich habe die Fehler ja ganz genau identifizieren können. Anlage läuft alles super einwandfrei.
Verrückt. Schön. Also quasi mal eben statt 1.500 Euro.
Habe ich gar nicht mitgekriegt. Wann war das?
Euro. Ja. Ich weiß nicht, ob das da war, wo du krank warst. Hat sich jetzt alles ein bisschen gezogen. So ein Ersatzteil lag relativ lang auf der Theke. Kann sein,
habe ich nicht mitgekriegt tatsächlich,
Es dauert dann ja auch immer ein bisschen, bis dann, ne, dann war das Teil nicht da, dann musste das neue Teil kommen, hatte 2-3 Tage Lieferzeit, der Kunde das Auto wieder abgeholt und in den meisten Fällen ist den Kunden die Klimaanlage nicht so wichtig, wenn es kalt ist. Sobald es dann warm wird,
heute
wird aufgefahren.
Dann ist immer dann ist es immer auf einmal doch ganz wichtig und dann verschieben sich die Prioritäten so ein bisschen. Ich meine, wir haben ja genug zu tun. Ich habe jetzt auch nicht drauf gebrannt, das Ding sofort einzubauen. Ich hatte mich zwar zwischenzeitlich gemeldet, das hat irgendwie alles nicht gepasst und dann war es auch irgendwie unterwegs gewesen und
ja.
Plus. Aber so ist es halt.
Hat doch irgendwie funktioniert, sehr schön.
Genau, das ist das Wichtigste.
Schönes daran. Erfolgserlebnis auf beiden Seiten. Ne?
Ja. Also einfach mal ein bisschen links und rechts gucken.
Ja.
Es gibt auch andere Dinge, die möglich sind. Ne?
Ja, und gut, dass Ford was baut, ne?
Gut, dass es die Reparaturmöglichkeit gibt. Also es kennen viele Modelle, auch VAG, auch BMW.
Ja, man muss auch immer ein bisschen aufpassen mit den Sachen.
Ja, überleg mal den 1A8, den wir da hatten, ne?
Ja,
wo wir dann da mussten wir dir
Spiel einstellen. Wie oft haben wir das Ding ein- und ausgebaut?
3 oder 4 Mal.
Ah, wenn nicht mehr, du.
Da gibt es dann unterschiedliche Unterlegscheiben, die muss man dazwischen bauen. Dann musste man gucken, wenn der anzieht, wie weit der anzieht.
Das Luftspiel von der Kupplung.
Genau,
also eine Kupplung hat ja immer ein gewisses Spiel, wenn sie offen ist. Und das muss genau eingestellt werden, sonst reicht ja das Magnetfeld nicht aus, um die voll anzuziehen. Das heißt, die rutscht durch, macht eine Höllengeräusche, auch einen wahnsinns Kupplungsverschleiß. Oder sie zieht gar nicht an, dann hatten wir das erste Mal, das nämlich meine ich,
genau.
Dann zog die gar nicht an, haben wir die mit dem Finger so angeflitscht, haben wir zog die an.
Genau.
Ne? Und da haben wir uns richtig eins zusammengeeiert und nachher kam der, glaube ich, doch nochmal wieder nach einem halben Jahr, weil dann der Klimakompressor undicht war und dann war die ganze Nummer für die Furt irgendwie sowas, ne? Da haben wir uns doch so geärgert, meine ich. Ja, er sich auch.
Das muss man immer ein bisschen abschätzen. Ich meine, Risiko, der Kompressor kostet 1.000 Euro plus Mehrwertsteuer plus Einbau, der erheblich höher ist, als wenn man nur die Magnetscheibe ersetzt.
Ja.
Ne? Also das ist ja nochmal ein ganz anderer Arbeitsaufwand, weil so muss ich muss das System nicht evakuieren. Ich muss gar nichts machen. Ich muss nur Riemen runter, abschrauben, zusammenschrauben, fertig ist.
Und eine kurze technische Frage dazu. Der Generator, also nicht der Kompressorfreilauf, dreht ja die ganze Zeit. Zieht dann die Kupplung, was zieht die denn genau an, dass sie dann auf einmal Druck aufbaut.
Also du hast die Riemenscheibe, die ist gelagert, die läuft auf einer Hohlwelle, ja. Die läuft permanent mit. Die kannst du auch nicht verschieben, weil sonst würdest du den Riemen hier vorne
ziehen. Das war meine Frage.
Das heißt, du hast dann eine Hohlwelle, die geht da durch,
ja.
Und dann wird quasi die Scheibe vorne an den Riemen rangezogen. Und dadurch hast du dann die Kraftübertragung dem laufenden Riemen auf das Ding. Die Hohlwelle also geht in den Kompressor rein.
Quasi in der Rolle quasi drin. Mhm.
Genau.
Okay.
Ganz genau.
Also wird quasi nichts bewegt, weder irgendwas wird vom Kompressor herübergezogen noch anders.
Ja, doch,
die Scheibe. Ja, quasi, aber in der Rolle drin. Okay.
Nicht in der Rolle, sondern die Scheibe wird quasi gegen die Rolle gezogen.
Mhm. Jetzt verstehe ich.
Ähnlich wie eine Kupplung beim Auto aus.
Ja, sicher.
Ja? Ja. Bei BMW gibt es das auch häufig, da, wenn man da vorne mal die Motorhaube aufmacht, dann ist ja alles so rostbraun-rot. Mhm. Ne? Ja, das wenn die auch kaputt ist.
Ja, das oder was da auch oft ist, wenn der Schwingungstilger, der auf der Kurbelwelle sitzt,
ja.
Wenn der ausgearbeitet ist, dann fängt der, das ist ein gummigelagerter, großer, schwerer Klotz, der auf der Riemenscheibe unten drauf sitzt. Der
fängt an zu eiern, ne?
Und der nimmt die Drehschwingungen raus. Und wenn der anfängt zu eiern, dann schlägt das Metall an Metall, das arbeitet, schleift aufeinander, der Lack geht ab, fängt an zu rosten und das verteilt sich im ganzen Riemenkreis.
Da sieht das vorne aus, aber da einer braune Soße drüber gekippt
genau
hat.
Das Gleiche, wenn die Riemenscheibe.
Die Kupplung.
Die Kupplung, danke. Die Kupplung vom Kompressor anfängt zu kriegen, ja.
Was findet...
Technik, die begeistert.
Was findet ihr besser, Magnetkupplung oder Mengen geregelt?
Magnetkupplung. Simpel und einfach.
Also ich habe nicht, um ehrlich zu sein, ich habe nicht so viel Erfahrung mit Klimaanlage. Also ich würde sagen, so Kupplung.
Ist das altbewährte System eigentlich?
Ja.
Also das Problem bei einem Mengengeregelten ist, wenn du nur einen Mengengeregelten hast, einen Hubgeregelten hast, ist, dass die Klimaanlage auch immer so ein bisschen mitläuft. Also der Kompressor steht ja eigentlich nie, ne, so ein Teil zumindest
nicht.
Was
tendenziell nicht schlimm ist, ne, weil
es ja, gibt auch, wenn sie mal undicht ist, dann ist es Käse.
Es gab bei VW eine ganze Zeit lang mal Probleme, dass die Leute dann über den Winter die Klimaanlage ausgelassen haben.
Mhm.
Und dann ist dann hat sich der Klimakompressor ja nicht mitgedreht. Dann ist der Dichtring auf der Welle festgelutscht quasi. Und als dann die Klimaanlage das erste Mal im Sommer eingeschaltet wurde, reißt er natürlich diesen Radialwellendichtring mit, zieht das Gummi mit und dann werden die Dinger undicht. Also ich glaube, es hat beides Vor- und Nachteile. Also gerade was
immer.
So
gibt immer Vor- und Nachteile.
Gerade so das Thema Effizienz und Laufruhe, würde ich sagen, ist so eine Mengenregelung wesentlich einfacher, weil es individuell angepasst werden kann.
Dynamischer, ne? Also du hast ja bei den alten Magnetkupplungen
eine
manchmal
stufenlose Regelung.
Genau,
einfach,
wenn
ne?
der anzieht, klack, dann geht die Motorräder einmal so richtig Druck, ne? Weil die hat ja richtig Leistungsaufnahme. Ich sag mal so 3 bis 5 kW, wenn nicht sogar mehr, je nach Ausstattung zieht so eine 10%
kann man sagen, ne?
Ja, der hat schon ein bisschen Power. Ja.
Aber dafür ist natürlich eine Diagnose an
Power, was meint ihr mit genau, was zieht das denn weg?
Wahnsinns Leistungsaufnahme vom Motor, zieht der Leistung, der Motor muss ihn ja antreiben. Ne? Also
deswegen
Kraftstoff,
du auch bei den 4Ks, wenn du bei 65 PS, wenn du Leistung haben willst, hast du Klimaanlage ausgeschaltet. Ja, willst du überholen, machst du Klimaanlage aus.
Hast du mehr Power.
Meine erste Autos hatte keine Klimaanlage, deswegen.
Ja, dann hat es auch nicht.
Klar, aber wir hatten ja auch schon mal viel Thematik andersrum. Wie du es gerade so schön erklärt hast, mit den Hubgeregelten, dass die hängen bleiben und dann bleibt er einfach auf Volllast hängen und er kann den dann nicht abschalten. Das heißt, er nimmt die Ansteuerung weg, weil er sagt, hallo, viel zu kalt, mach mal weniger Leistung. Geht aber nicht, weil die Mechanik hängt und dann bricht die ganze Karre ein, die ganzen Leitungen eingefroren. Mit dem Werner doch damals die Wahnsinnsfehlersuche da gehabt. Auch immer nur in einem ganz bestimmten Zustand ist das mal hängen geblieben. Das ist so kalt geworden, dass der ganze Verdampfer, der im Innenraum sitzt, komplett eingefroren ist.
Da ging gar keine Luft mehr durch.
Und der Klimakompressor fast dadurch kaputt gegangen wäre, weil er da flüssig angesaugt hätte. Ne? Also das alles Vor- und Nachteile, wie du es schön gesagt hast gerade.
Auch Diagnosefähigkeit ist meines Erachtens nach bei einem Mengengeregelten nicht so einfach wie bei einem Magnetkupplung.
Ja.
Da gibt es halt nur ein und aus und du kannst, wie gesagt, einfach Strom draufgeben und dann muss was passieren. Also es ist nicht so, dass der
simple, funktionierende Technik.
Genau. Auf der anderen Seite, wie gesagt, halt ein etwas anderer Verschleiß und du hast nicht diese Dynamik da drin. Ne?
Deswegen gibt es ja Hersteller, die haben beides verbaut. Eine Kupplung und ein Regelventil.
Das war bei dem Audi auch so. Der hatte auch beides.
Was ich immer so blöd finde, ist für den Verbraucher oder für den Käufer des Fahrzeugs, der weiß sowas ja nicht. Der geht ja nicht ins Autohaus und sagt, ich habe eine ganz wichtige Frage. Ist das jetzt ein mengengeregeltes Kompressor oder ist der...
Das wird ein Verkäufer bestimmt auch sofort wissen. Ah ja, klar, das ist der
Kompressor. Der sagt, egal was du fragst, sagt er ja.
Ja.
Hat der beides?
Ja. Wir haben damals, vielleicht eine kleine Anekdote, bei BMW damals so Dienstwagentage gehabt. Und da haben die dann auch halt Sonderpersonal auch aus den Werkstätten immer gefragt, wer hat denn Bock, mal an einem Samstag sich vorne hinzustellen und mal ein bisschen sich um Kunden zu kümmern. Und das war eigentlich ganz witzig. Da habe ich mich mit dem Kumpel im Anzug dahingestellt und dann haben wir so ein bisschen Autos erklärt, aber auf technischer Basis. Mhm. Ne? Und was ich ganz interessant fand, die meisten Kunden interessiert das gar nicht, was ist unter der Haube. Kann ich mal unter die Motorhaube gucken? Und da waren dann auch viele Azubis aus dem Gewerk, aus dem kaufmännischen Teil natürlich überfordert, wenn mal einer was erklärt haben wollte. Deswegen ist das eigentlich ganz cool angekommen, dass wir aus der Werkstatt vorne standen. Mhm. Fand ich super cool, aber auch erschreckend, wie viele Kunden das eigentlich gar nicht mehr interessiert, was da unter der Haube drin ist. Ne? Hauptsache anmachen, fahren, erledigt.
Die auf dem Papier die Leistung haben,
genau,
den richtig. Kraftstoffverbrauch haben und ja. Der Rest ist relativ egal. Ne? Deswegen ja. Ist wahrscheinlich der EcoBoost auch so gut angekommen.
Ja.
Ich glaube, beim EcoBoost haben wir schon einfach drüber gesprochen. Da sind auch das Verkaufspreis, da wird ja nicht drauf geschult, den Leuten zu sagen, bitte fahren Sie mit dem Auto keine Kurzstrecken. Ne? Bitte fahren, machen Sie regelmäßig den Ölwechsel. Die sagen den Leuten, das ist ein Top-Auto.
Doch, Ölwechsel sagen die schon. Die sagen denen schon, kommen Sie regelmäßig zum Service. Nur der ist so teuer, dass die Leute dann irgendwann sagen, nee, dann fahre ich lieber nicht mehr.
Ja, aber heute tatsächlich schon wieder einen gehabt, ne?
Ach nein.
Wollen wir doch draußen gucken, ne?
Ja.
Kunde kam rein, Motorkontrollleuchte an, Ladedruck zu niedrig. Und das ist so ein leidiges Thema bei diesen EcoBoost-Motoren, weil die Besonderheit ist, dass der Zahnriemen im Öl läuft und der löst sich auf. Und dann haben wir einen Abrieb, der sich bildet, der sich im kompletten Ölsystem verteilt. So eine Turbolader ist Unterdruck geregelt über eine Unterdruckpumpe, die Unterdruck erzeugt. Und dadurch wird eine Klappe aufgezogen, um den Ladedruck einzugrenzen. So, und jetzt ist es so, wenn sich dieser Zahnriemen auflöst, dann setzt sich dieser Abrieb vor die Vakuumpumpe, die ölgeschmiert ist, ja, setzt sich davor und dann geht die kaputt, hat die keine richtige Leistung mehr. Und dann siehst du an der Regelstange von dem Turbolader, wie anfängt zu flattern. Ja. Die müsste eigentlich ruhig stehen oder relativ ruhig stehen. Und das war schon extrem. Und so wie der Kunde das auch erzählt hat, ging das so mal ganz stark in die Richtung. Ja. Und dann heißt das einmal alles auf.
Richtung Grab.
Erstmal Druckverlust. Machen.
Erstmal Druckverlust. Ja.
Richtung Grab.
Geht Richtung immer Grab. Richtung Grab.
Ja. Ist so.
Richtung Organspende so. Eher, ne?
Ja.
Außer Motor. Herz gibt's ja. Nicht mehr, aber den Rest.
Jetzt sind wir wieder
abgedriftet.
Abgedriftet, abgeschweift, abgeschwiffen.
Wir können aber direkt bei Ford bleiben.
Wir können direkt bei Ford bleiben, stimmt, ja. Lass mich gerade mal Pringle essen, ja?
Mhm. Wir nennen keine Lecker. Namen.
Lass mich mal ein
das Kartoffelflex
ein dünn,
oder Pampers,
das dünn, ist. Dünn Kartoffelchip essen, der aus Püree besteht.
Nee, ich kann das jetzt nicht sagen.
Nee,
Stück ich euch nachher.
Ford, genau. Haben wir auch einen sehr interessanten Fett Fall gehabt. Schwer. Und zwar ein Ford Kuga 2 war es, meine ich. Baujahr, ja.
17, 18.
So die Richtung, ne?
Mhm.
180.000 gelaufen, ein 6er Diesel. Eingeschleppt worden mit der Aussage vom ADAC, Motorschaden. Springt nicht mehr an, auf der Autobahn ausgegangen. Okay, habe ich mir gedacht, untypisch für die Autos eigentlich.
Er sollte den Wagen bloß nicht starten. Dann sage ich, ja gut, wenn der jetzt...
Hat er das noch dazu gesagt?
Hat er, als er den Wagen runtergefahren hat, sagt er, bitte, jetzt habe ich gefragt, dreht der Motor denn noch? Ja, ich durfte den nicht starten. Sage ich, ja, aber was soll man denn jetzt machen? Sage ich, also entweder ich gehe jetzt in die Kurbelwelle, versuche den zu drehen oder... Ne, wenn er schon übergesprungen ist und der Motorschaden schon hat, dann ist der Motorschaden schon passiert.
Ah, ja, das ist bei mir gar nicht angekommen.
Kann ich jetzt leider auch nichts zu sagen. Dann habe ich halt gestartet und gesagt, gut, der Motor dreht noch.
Mhm. Ja, und dann haben wir kurz an der Nockenwelle geguckt. Okay,
die genau. Drehen sich. Erster Blick, Öldeckel auf, Blick auf die Nockenwelle mit der Taschenlampe, Motor starten.
Das sind so Infos, die hatte ich alle nicht, dass ihr da schon mal was drauf. Das ist nämlich auch das Erste, was ich gemacht habe.
Direkt
ja, dann schreibt das doch auf die Arbeitskarte auf. So, wer schreibt, der bleibt, weißt du?
Ja, wir haben den Wagen von dem Hänger runtergeschoben.
Motor dreht noch, das und das schon geprüft. Nee, nichts. Ich fange wieder komplett bei Null an.
Auf die zwei Experten, ne?
Weißt du, wann das war? Am Mittwoch, bevor ich weggefahren bin, um
2 Uhr,
3 Uhr.
Weißt du, wie oft der mich anruft, wo sind die Teile, wo ist das, was ist mit dem Auto? Dann wäre das so eine Info. Egal. Auf jeden Fall bin ich dann zu dem Auto hin.
Gleich knallt.
Und hab genau das Gleiche geguckt.
Gleich knallt.
Haube auf, mir einen zweiten Mann geholt zum Starten, geguckt, ob die Kette oben dreht, ne? Mhm. Alles klar dreht. Weil der hat
komisch.
Zwar einen Zahnriemen.
Hätte ich direkt sagen können.
Hätte sie mich gefragt.
Ich dreh durch. Der hat zwar einen Zahnriemen von Kurbelwelle auf Nockenwelle, aber das ist ein Doppelventilmotor. Das heißt, er hat zwei Nockenwellen. Und
D-O-H-C.
Die Nockenwellen sind untereinander mit einer Kette verbunden.
Double Overhead.
Ganz kurz, aber er war doch da. Warum hat er dir das nicht gesagt?
Ja.
Weil ein Eschek ist. Du
weißt doch, wie es läuft. Ja.
Und bei dir eingeschleppt, ein neues Auto? Klar, fange ich von vorne an.
Fange ich bei null, da stand ja auch nichts drauf.
Ja, okay.
Haben wir nicht dann, noch darüber gesprochen?
Nein.
Ich hab dich doch noch
angerufen. Du hast nur gesagt, ja, aber das hast du mir nicht gesagt. Du hast nur gesagt, guck mal nach der Karre.
Nein, ich habe gesagt, der ist eingeschleppt worden.
Ja, weil da hatten wir nämlich vorher noch mal was dran wegen einem
Temperatursensor.
Genau.
Der hat gesagt, der ist eingeschleppt worden, ist Motorschaden. Ich meine, ich habe dir das gesagt.
Nee, hast du mir nicht gesagt.
Naja.
Egal. Auf jeden Fall haben wir dann Federspeicher ausgelesen. Und da standen so komische Sachen drin, wie
Videobeweis.
Regelanschlag, Auslassnockenwelle und solche Thematiken. Da habe ich gedacht, hey, okay, gemischt zu Fett, Kraftstoff, Druck zu hoch, meine ich, stand drin. Ich dachte, das ist irgendwie komisch. Ne? Und gestartet und hat sich ganz komisch angehört, ob er anspringen wollte, aber auch nicht. Und dann habe ich mir so gedacht.
Habe ich auch gedacht.
Gut, also wenn er jetzt wirklich tot ist und irgendwas nicht gemacht hat, dann kannst du nicht mehr viel kaputt machen.
Mhm.
Also bin ich hingegangen und habe den Nockenwellensensor abgezogen, weil der Motor überwacht über den Kurbelwellensensor die Drehung von der Kurbelwelle und über den Nockenwellensensor logischerweise die Drehung von der Nockenwelle.
Und
aber
die Position.
Auch die Zuordnung zueinander. Mhm. Und wenn das zu weit auseinander ist, dann kommen solche Fehler in den Federspeichereintrag. Und der kann aus Sicherheitsgründen, wenn der Drift, also die Differenz zu groß ist, auch die Einspritzung abstellen. Mhm. Genau das war passiert. Das heißt, wir haben den abgezogen.
Ganz kurz.
Und
auch über den Nockenwellensensor die Zylinderselektierung. Welcher Zylinder jetzt gerade im Zündot ist und welcher nicht. Das kann die Kurbelwelle nämlich nicht machen. Und deswegen ist der Wagen auch angestiegen.
Genau. Und dann dauert das zwar ein bisschen, ne? Und dann ist er aber angesprungen, lief aber super rau und so richtig, du hast gemerkt, boah, der will irgendwie gar nicht so richtig laufen. Und der schießt auch zurück in die Ansaugbrücke, ne? Was dann schon mal so ein Indiz war.
Scheiße, ich war sogar noch da.
Stimmt.
Jetzt erinnere ich mich.
Stimmt,
ich war sogar noch da,
weil ich dann reingefahren kam mit der Karre. Das ist ein Sack, ne? Jetzt hast du dir den Beweis selber gegeben.
Wenigstens ehrlich.
Wenigstens ist er ehrlich, das stimmt. Ja, aber ich wäre jetzt gerade auch drauf gekommen, dass er da war, weil wir da noch zusammengeguckt haben und er schrie dann, mach die Karre aus.
Ja, genau. Ja,
der hörte sich wirklich gruselig an. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, ich muss erst mal mit dem Kunden sprechen, was wir weitermachen und müssen erst mal die Steuerzeiten prüfen. Dann, da warst du dann weg.
Genau.
Da habe ich mit dem Flo, glaube ich, zusammen.
Ja, mit Flo.
Mit Flo zusammen, ne?
Der Arme, der muss immer an dem Auto arbeiten, ne?
Ja,
wir müssen
der
echt mal
kennt die halt gut, die Motoren. Der kann die singen und klatschen,
nein, nur
ne?
Den, ey, nur den, glaube ich.
Ja, aber der kennt, der weiß ganz genau, welches Werkzeug der zum Abstecken braucht. Ja, ja. Der weiß ganz genau, wo der hin muss, ne?
Und das hat mit so einem Gesicht, wie als ob er gerade zu der Beerdigung geht.
Nicht schon wieder die Karre. Ja, auf jeden Fall haben wir dann abgesteckt und haben relativ schnell gesehen, okay, der ist tatsächlich auseinander. Ne? Also wir haben mehrere Absteckmöglichkeiten bei dem Motor. Und zwar wird die Kurbelwelle im ersten Zylinder Zündot, wenn der Zylinder oben ist, mit einem Bolzen oder mit einem Absteckstift in
der Bohrung. Woher weißt du, da oben ist, hast du gedreht oder was?
Abgesteckt, das siehst du.
Siehst das, ne? Das kann man das sehen, okay.
Das siehst du. Ne? Du also die weißt ja, wo die Markierung ist oben. Ne?
Ja.
Und dann machst du die Zangenabdeckung ab und drehst die Markierung oben an der Nockenwelle, bis sie kurz vor Rastpunkt steht. Ne?
Mhm.
Und dann lässt du das Auto wieder hoch. Und steckst erstmal unten die Kurbelwelle ab, dass die im Zündot ist. Ne? Und dann haben wir gedreht, zack, unten drin. Und dann war der oben, ja, so gut anderthalb, zwei Zähne auseinander.
Für die Zuhörer, abstecken heißt, schätze ich, in dem, dass du was reinsteckst, dass es nicht weiter drehen kann.
Genau,
richtig. Ja,
also da gibt es eine Zentrierbohrung im Schwungrad.
Genau.
Und eine Zentrierbohrung im Motorblock.
Ja.
Und da wird ein Stift durchgesteckt, der meist so ja, 6, 7, 8 Millimeter an Durchmesser hat. Und der geht dann durch den Motorblock.
Wie lang ist er? 10 Zentimeter?
Ja, so 10.
10
ja, 5, je nachdem, was für ein
Stück du ihn durchkriegst, hast, ne?
Wenn du ihn durchkriegst. Und damit arretierst du dann den Motor und fixierst ihn in der Position und das vom Hersteller so vorgegeben, dass das genau halt die richtige Position ist, um den Motor festzuhalten. Und da war dann halt klar, gut, Steuerzeiten passen nicht. Jetzt war natürlich die Frage, warum? Was kann passiert sein? Weil der Zahnriemen sah eigentlich relativ fresh aus, also nicht 180.000 gelaufen. Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar. Reden nicht lange rum. Ihr zwei kommt ihr Nistzeug auseinander, ist ja ganz schlimm. Reden nicht lange rum, wir stellen die Steuerzeiten ein und gucken, was passiert ist. Und lass den Motor einfach laufen, bevor wir da jetzt großartig auseinanderschrauben. Dann wollten wir die Spannrolle losmachen und siehe da, die Schraube war komplett lose von der Spannrolle. Ne? Die war überhaupt nicht mehr fest, das heißt keine Spannung mehr auf dem Zahnriemen drauf. Und dadurch fängt er natürlich an zu schlagen und ist dann oben an der Nockenwelle halt ein paar Zähne übergesprungen.
Tja.
Und dann hat die Elektronik das geregelt während der Fahrt und hat den Motor abgestellt, die Einspritzung abgeschaltet und dann ist der ausgegangen.
Sicherheitsfunktion.
Genau. Damit jetzt natürlich die Frage, wie geht so eine Schraube los? Nicht richtig angezogen, zu fest angezogen, wie auch immer. Wir haben die Spannrolle ausgebaut und haben gesehen, dass da ein Produktionsstempel von 2021 drauf war. Also ist sehr wahrscheinlich irgendwo dann 2021 die neue Spannrolle draufgekommen.
Oder 22.
Oder 22, war so eine richtige Detektivarbeit auf jeden Fall. Und wir haben aber an dem Gewinde nichts gesehen, weder an der Mutter noch an dem Stehbolzen. Es sah alles in Ordnung aus. So dass wir jetzt tatsächlich einen Teil bestellen mussten, weil, muss man sich vorstellen, die Spannrolle ist halt dafür da, um den Zahnriemen vorzuspannen und um Druckschwankungen auszugleichen, Temperaturschwankungen auszugleichen. Und die kann halt nur den Druck aufbauen, wenn wir einen Gegendruck haben. Und der Gegendruck wird erzeugt über einen Halter, der im Zylinderkopf steckt. Darüber wird die gegengehalten. Okay. Und der Halter war weg. Der war abgeschert. Du hast richtig gesehen an der Spannrolle, dass der da gearbeitet hat. Ne? Also hin und her.
Meistens ist das so ein Froststopfen oder eine Bohrung oder ein Viereckloch.
War bei dem jetzt einfach so ein Blechstück, was da reinkommt. Was man auch bestellen kann einzeln, das haben wir jetzt gemacht und da warten wir jetzt drauf. Und da bin ich tatsächlich mal gespannt, was so in den nächsten Tagen dabei rumkommt, ob der Motor wirklich hin ist oder ob wir den noch mal laufen kriegen.
Das Problem ist,
und warum natürlich die Mutter losgegangen ist. Ne?
Wenn die Steuerzeiten nicht stimmen, das heißt die Kurbelwelle zur Nockenwelle nicht mehr synchron ist, wir haben heutzutage durch das krasse Downsizing, durch die krasse
Downsizing, sprich schon wieder, ja?
Das heißt so.
Nee, es heißt Downsizing.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber ich bin noch nicht der Englischprofi, aber ich hätte jetzt auch so aus dem umgangssprachlichen Downsizing gesagt.
Dein Fresh war gerade ein
Fresh. Wie würdest du sagen, auch Downsizing, ne?
Durch das Downsizing.
Nein, Downsizing.
Downsizing. Durch das Reduzieren der Motor, der Kolben, durch die Reduzierung des Hubraums und der trotzdem gleichbleibenden Leistungsanforderungen beziehungsweise noch Verschärfung von den Motoren, sind die Motoren heutzutage, es gibt keine Freiläufer mehr. Freiläufer heißt, wenn der Kolben sich bewegt nach oben und nach unten und die Ventile voll offen stehen, würde der Kolben niemals die Ventile berühren. Das passiert nicht. Die Motoren heutzutage sind alle keine Freiläufer mehr. Das heißt, das ist ein perfides Spiel zwischen Öffnung und Schließen vom Einlass- und Auslassventil, bis der Kolben am oberen Todpunkt ist und dann wieder runtergeht. Und wenn jetzt die Steuerzeiten nicht stimmen, kann es passieren, dass das Ventil offen steht, der Kolben kommt und sagt, hallo.
Aber das könnte bei alten Motoren nicht passieren, oder was?
Viele ältere Motoren sind Freiläufer.
Das heißt, sie haben quasi immer einen Abstand dazwischen, der nicht kaputt gehen kann.
Ja,
außer die Reißen, die Pleuelstangen oder sowas.
Das Kompressionsverhältnis war einfach ganz anders. Mhm. Also heutzutage hast du ja 14 zu 1 teilweise. Robin, du bist da viel tiefer drin als ich in Motormechanik.
Er ist noch größer.
Puh, aua.
Oh, ist der Bike.
Früher gab es diese Druckverhältnisse.
Ja, sowas. Nicht. Also
wir reden davon.
Ich bin gerade so ein bisschen am Stutzen, weil, ich sag mal, durch die hohe Aufladung, durch die extreme Turboaufladung müssen die mit dem Verdichtungsverhältnis von dem Grundmotor immer so ein bisschen runtergehen und können so gewisse Grenzen nicht überschreiten. Mhm. Sonst fließt das Ding auseinander, wenn noch der Turbodruck dazu kommt. Ne? Also erst Verdichtungsdruck, dann noch Turbo rein. Ja, deswegen aber so in der Richtung, wie hoch gehen die? Ich möchte jetzt mich da nicht 100% festlegen. 16, 17, 18 ist, glaube ich, so die Grenze, aber ich muss also gerade tatsächlich
Teil
passen.
Also ein Teil des Brennraums ist das, wo das Luft-Kraftstoff-Gemisch am Ende verdichtet wird und der restliche Teil ist tatsächlich der Hubraum. Wenn wir vom Hubraum sprechen, sprechen wir nur von dem Bereich, den der Kolben tatsächlich auch hoch und runter geht, während wir beim kompletten Brennraum halt auch plus dieses eine Anteilchen gehen. So, und weil der halt immer stetig weiter reduziert wird, um die Kompression oder die Verdichtung des Verhältnisses immer weiter zu erhöhen, gibt es halt keine Freiläufer mehr. Bei Dieseln gab es noch nie Freiläufer.
Wegen höherer Wirkungsgrad?
Glaube ich nicht. Nee, weil du musst das ja verdichtet sein, selbst Zünder.
Ja, ja.
Das heißt, die werden halt immer so krass verdichtet. Jetzt kommen die Ventile bei dem gerade von oben runter und der Kolben schlägt da drauf. Was passiert? Das Ventil macht...
Ja.
Also entweder biegt es um, wenn es ein Schrägventiler ist, aber meistens Diesel sind Gradventiler. Das heißt, das wird einfach gestaucht. Das
Ventil, also auch ein Diesel, ja?
Ja. Genau, das staucht sich zusammen. Und jetzt ist es unfassbar schwierig, das am Ende festzustellen. Weil selbst wenn die Ventile jetzt auf den Kolben aufgeschlagen sind, kann es sein, dass der Motor mit einer neuen Spannrolle, richtig eingestellten Steuerzeiten, trotzdem läuft. Weil das Ventil ja trotzdem immer noch abdichtet, weil es ja gerade gestaucht worden ist. Es ist einfach nur komprimiert. Der Weg, den es aufmacht, ist einfach nicht mehr so hoch. Wo man es dann merken würde, ist im Leistungsbereich. Das heißt, wenn du wirklich viel Leistung haben willst, der Turbolader richtig Luft da reinpumpen will, aber das Ventil nicht mehr weit genug aufgeht, kriegt der nicht genug Luft rein. Dann können halt so Dinge entstehen wie Ruckeln oder halt zu wenig Leistung, weil das Gemisch
oder
nicht mehr passt.
Oder der kriegt halt so einen weg, dass oben, weil da ist was drüber, ne? Dass das oben auseinanderfließt oder halt geschädigt
wir doch,
wird.
Vor zwei Folgen den Dieselmotor von dem BMW, wo der Nockenwelle gebrochen ist.
Ja.
Das ist jetzt bei dem auf jeden Fall nicht der Fall, sonst wäre der noch beschissener gelaufen.
Ja.
ja, aber, so wie der sich angehört hat.
Könnt ihr das rausfinden? Könnt ihr, müsst ihr den Brenner am Ende skopieren?
Wir haben schon überlegt, also Injektoren raus, bei dem Motor bitte nicht. Weil wenn man dann den Injektor raus hat, dann ist das eine unfassbar beschissene Sache, den wieder entlüftet zu kriegen. Das heißt, wir würden eher die Glühkerzen rausschrauben und mal reingucken, vielleicht die Ansaugbrücke runter und dann über das Einlassventil reingucken. Das wird schwierig.
Da siehst du keinen, hast keinen Vergleich, das siehst du nicht.
Wie das gestaucht ist, da kann, also wenn du das jetzt ausbauen, den Ventildeckel ausbauen willst, da kannst du den Ventildeckel ausbauen, je nachdem, wie das Ventiltellerfeder sitzt, da kannst du mit H-Linie da drauf gehen und dann guckst du, ob die alle Ventile.
Ich glaube tatsächlich, am einfachsten ist es, in dem Rennraum zu gucken,
ich glaube,
und du
auch
siehst am Kolbenboden eigentlich Spuren, wenn der
gekriegt
hat, ne? Wird man sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich finde es absolut kurios, wie nach 4 Jahren sich einfach so eine Mutter lösen kann. Ja. Das ist mir noch ein bisschen schleierhaft.
Das werden wir natürlich auch wieder Vorlage legen. Und werden
vielleicht
dann
über Vibrationen kommen, könnte ich mir eventuell vorstellen, dass irgendwie...
Ja, aber
so
4 Jahre, das kann ja eigentlich nur, sein, dass irgendwas nicht sauber funktioniert hat.
Irgendwas muss schiefgelaufen sein.
Ja, irgendwas wird ja wohl. Entweder es ist ein Fehler passiert oder der Drehmomentschlüssel war falsch eingestellt, was auch ein Fehler ist. Oder
doch nicht nach 4 Jahren. Dann hält das ein paar tausend Kilometer, ein halbes Jahr.
Wir müssen den Kunden mal fragen, wann das passiert ist.
Ja, die,
vielleicht sind sie seitdem erst nur...
Etwas größerer Kunde, ich habe schon mit dem telefoniert, die haben viele, viele Autos, ist eine Firma. Und die müssen das nochmal in Erfahrung bringen, was da genau gemacht ist, weil das war weit vor unserer Zeit. Das jetzt
und auch auf jeden Fall auch mal den Kilometerstand haben, ne? Wie viel er gefahren ist, ne?
Ja, ja.
Was der ist auch noch zusammen von einem anderen Unternehmen gekommen, ne? Der war,
Was ich mich noch, gefragt habe, ist, im Fahrzeug scheint ja auch der Hubraum drin. Ist das der ganze Brennraum oder ist das nur der Bereich, den
nur der kommt?
Hubraum. Also wenn da quasi 1 Liter drin steht, zum Beispiel bei einem Benziner, weißt du, okay, da ist dann noch theoretisch 1/16 ist
Hub,
da oben.
Was der Kolben an Hub hat, an Weghub, an Arbeitsfläche nach oben und zu führen hat.
Und da habe ich mich noch was weiteres, was mich noch gefragt habe, ist, der Motor wird ja theoretisch, das habe ich mir irgendwann mal gehört, stimmt das, dass der Motor größer wird im Laufe der Zeit, dass er mehr Hubraum kriegt, weil er sich ausarbeitet und das...
Ja, aber vernachlässigungsfähig.
Also die Ablagerungen, die dann auf dem Kolbenboden entstehen, sind mindestens genauso groß wie das, was an Verschleiß entsteht. Yeah. Also bei unseren Kraftstoffen heutzutage, ich kenne keinen Brennraum, der so sauber ist. Das, was da an Verkokungen oben drauf kommt, ist wesentlich größer als das, was der Brennraum an Volumen dazu gewinnt.
Also man sagt, ein Benziner, der arbeitet sich halt aus, der wird halt irgendwann
bauchig,
ne? Weil die Druckbelastung sehr nicht gleichförmig ist, deswegen auch gleich Druck, gleich Raumverbrennung. Können wir vielleicht beim nächsten Mal genauer darauf eingehen, so Unterschied Diesel, Benziner, so Grundlagen. Wenn euch interessiert, schreibt das vielleicht mal in die Kommentare.
Ja, auf jeden
Fall.
Wenn
man mal so ein bisschen Grundsätzliches macht, ist immer mal ganz witzig. Kann man vielleicht in der Kneipe so unnötiges Wissen nach 8 Mal bis zu Punkten oder so.
Neue Rubrik.
Genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was hast du gefragt? Wo war ich? Bauchrecht, genau. Ja, messtechnisch ja, aber im 100stel-Millimeter-Bereich.
Okay.
Ne? Also
nicht, dass man sagt, du hast einen 1 Liter und nach 20 Jahren ist es ein 1,2 oder so.
Nein, dann hast du ein Problem.
Dann hast du ein Problem. Ja. Ja.
Okay.
Ja, gut. Ja, das war sehr interessant und ist immer noch interessant. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wo die Reise hingeht.
Jo. Und da tatsächlich zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, mit dem unseren Kraftstoffen, die wir heutzutage haben, haben wir uns was ausgedacht.
Diese Überleitung schon wieder.
Von dem ihr nichts wusstet bis jetzt. Wir machen eine neue Rubrik tatsächlich, das probieren wir mal aus.
Dankeschön.
Die heißt wie?
Mythos der Woche.
Oha.
Oh.
Was?
Wo Mythos. Sowas wie, was viele Menschen glauben, was aber vielleicht gar nicht stimmt.
Okay.
Sowas ist ein Mythos. Weißt du, so ein Mythos wie, weiß ich nicht.
Bienen beißen oder Hummeln beißen oder stechen.
Was?
Beißt eine Hummel oder sticht eine Hummel? Ich glaube, habe ich mal irgendwann gegoogelt, ist mit einer der größten Mythen, die es so gibt.
Beißen? Ich glaube, ich hätte auch gehört, beißen, ne?
Stechen.
Ja? Ja. Dann haben wir die National Geographic-Folge auch schon hinter uns. Also Mythos der Woche. Premium-Sprit macht jedes Auto schneller bzw. leistungsfähiger. Stimmt das?
Ja.
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 Jedes Auto?
Jein.
Jein.
Da ist der spannende Punkt.
Vergaser nicht. Also Fahrzeuge mit Vergaser nicht?
Nein, würde ich auch nicht.
Ja, stimmt.
Kommt ein bisschen drauf an tatsächlich. Also so ganz pauschalisieren kann man es nicht.
Wollte ich mal kurz erklären, was Unterschied ist zwischen Premium-Kraftstoff und
Oktanzahl, also die Klopffestigkeit. Das ist der Unterschied.
Ach, jetzt müssen wir über einen Otto Diesel, ne? Ja. Du hast jetzt Cetan, was hast du gerade gesagt?
Oktan.
Oktan hast du gesagt, okay, alles klar, gut. Ja, dann Otto.
Also Otto,
ja.
Die Klopffestigkeit, das heißt die Zündwilligkeit, die Selbstzündwilligkeit des Kraftstoffs. Ja, ja.
Unwilligkeit.
Die Zündunwilligkeit
soll nicht, des Kraftstoffs, du willst ihn durch die Zündkerze geben, Diesel, genau.
Ja, es war, oh Gott, es hat sich mein Kopf verdreht. Also es geht, bei einer hohen Oktanzahl haben wir eine höhere Klopffestigkeit. Klopfen bei einem Verbrennungsmotor heißt die Selbstzündungsverhalten. Das heißt, wir spritzen den Kraftstoff entweder in Saugrohr oder beim Direktanspritzer direkt in den Brennraum ein und die Eigenzündwilligkeit des Kraftstoffes ist reduziert. Das heißt, der Kraftstoff entzündet sich nicht selber. Wenn wir eine klopfende Verbrennung haben, haben wir zwei Flammfronten, die im Brennraum aufeinandertreffen. Das heißt, in den meisten Fällen Ölkohle auf dem Kolbenboden hatten wir eben erst schon mal, die anfängt zu glühen durch Temperatur und den Zündfunken. Jetzt spritzen wir den Kraftstoff ein ins Saugrohr, der Kolben saugt das Ganze an. Wir haben noch die glühende Ölkohle da drauf. Es wird verdichtet, es wird noch wärmer im Brennraum und das Kraftstoff-Luftgemisch entzündet sich an der Ölkohle und durch die Zündkerzen. Die treffen aufeinander und wir haben eine Verbrennung vor dem oberen Todpunkt. Das heißt, bevor der Kolben ganz oben ist, der Kolben ans Kolbenhemd kippen konnte und wieder nach unten geht, zündet der quasi schon und kriegt einen auf den Deckel. Das ist die Selbstzündung. Und diese Zündwilligkeit bei Kraftstoffen ist dann, was?
Das ist eine klopfende Verbrennung.
Und umso höher die Oktanzahl ist, umso klopffester ist das Gemisch. Das heißt, wir können viel genauer, viel besser, viel effizienter einspritzen, haben dadurch natürlich auch eine viel bessere Kraftentfaltung. Das heißt, genau. Ein Kraftstoff wie, ich darf den Namen jetzt nicht sagen, der 102 oder 100, 102 Oktan hat, ist wesentlich leistungsfähiger als ein Kraftstoff, der nur 95 Oktan hat. Das heißt, umso höher die Oktanzahl ist, hat man am Ende auch eine bessere Leistungsentfaltung. Viele sagen Spritersparnis, viele sagen mehr Leistung, aber das kommt tatsächlich Meinung nach auf die Motorregelung an.
Ja, ob der Motor das kann mit Klopfgrenzen, Anfahrung, wie das heißt, Motorsteuergerät programmiert ist, um drauf zu reagieren. Ne, alte Autos hatten mal so einen Umschalter, glaube ich, hinten drin.
Genau.
Da konntest du dem Steuergerät sagen, was für einen Kraftstoff du getankt hast.
Mercedes hatte das doch
vorne. Mercedes, so Mercedes hatte das, genau.
Ja, konntest
Mercedes
die Zündung vorne einstellen.
Konntest du die Zündung einstellen und dem dann halt sagen, okay, jetzt habe ich die Oktanzahl drin, die Oktanzahl drin. Aber das mit der Oktanzahl ist eine Sache, was da auch super interessant ist, ist, dass dort weniger Bioanteile mit drin sind, also weniger Biokraftstoffe, die ja also Biokraftstoffe neigen extrem dazu zu verkoken, Ölkohle zu bilden, Ölschlamm zu bilden und einfach eine schlechte Verbrennung von der Qualität her darzustellen. Das versifft uns den ganzen Motor. Ablagerung überall auf dem Kolbenboden.
Haben wir doch den Audi gesehen, der nur, ne? Super Plus gefahren ist, ein ganzes Leben lang.
Ne? Ja.
Keine Verkokung gehabt.
Ja. Keine Verkokung gehabt. Ne? Und bis zu 7% dürfen die den beimischen. Gut, der hatte auch einen
Oil-Catch-Tank, müssen wir
dazu
sagen. Und das
ist halt nicht so genial. Für einen Diesel genau das Gleiche. Ne? Deswegen kann man grundsätzlich sagen, also ich habe da sehr viel rumprobiert, auch zu Hause, meine ganze Family eigentlich geimpft. Und das fahren mittlerweile alle. Und selbst die, die jetzt nicht so autoaffin sind, sagen, wir merken da einen Unterschied. Der Motor läuft ruhiger. Besonders halt auch beim Diesel weniger Ruß, weniger Gestank. Ich fahre jetzt gerade tatsächlich einen Versuch mit HVO-Diesel, HVO 100. Das ist ja ein synthetischer Kraftstoff aus Pflanzenabfällen und so hergestellt unter einem ganz besonderen Verfahren. Und wenn du den tankst, der sieht aus wie Wasser. Ne? Und ich fahre ja einen relativ alten Diesel und die haben halt einfach einen gewissen Geruch, wenn du den mit normalen Standard-Diesel fährst. Und jetzt riecht der gar nicht mehr nach einem Diesel. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe mal eine Abgasmessung vorher gemacht, ne? Eine Feinstaubmessung, eine Partikelmessung. Und fahre jetzt mal ein paar Tankfüllungen durch und dann gucke ich mal, ob sich das verbessert oder verschlechtert. Ich habe letztes Mal eine Zwischenmessung gemacht und das war sehr erstaunlich, was da rauskam. Also da war wesentlich weniger Partikel drin und der Motor läuft viel, viel, viel ruhiger, weil der viel genauer zünden kann, ne, weil der nicht so träge ist vom Zündverzug her, der Diesel.
Weil die Qualität einfach besser ist.
Genau, weil die Qualität einfach besser ist und ich glaube, da gibt's viele coole Sachen, wo man sich mal so ein bisschen mit auseinandersetzen muss. Und Premium-Kraftstoff halte ich für nachhaltig, weil wir im besten Fall weiter damit kommen, mehr Energie drin ist, wir nicht so viel Schadstoffe ausstoßen, weil der Motor viel, viel sauberer und besser läuft.
Und wirtschaftlicher, weil die Reparaturkosten um einiges nachlassen. Also gerade diese Verkokung so beim Diesel, was der Adnan immer schön bei BMW sieht und ich immer bei VW sehe.
Also Partikelfilterbeladungssachen und so eine Thematik.
Man merkt aber dann doch schon den einen oder anderen Unterschied.
Ja, also ich bin ein absoluter Fan von und kann das nur empfehlen.
Also würdet ihr sagen, Mythos ist kein Mythos, ist wahr.
Ja. Wahr. Wahr. Ist auch belegbar, ne? Durch verschiedene Tests also, und
Studien. Das sind auch so Fragen, wenn man sich wahrscheinlich im normalen Alltag nicht so stellt.
Ja.
Gerade in Bezug auf die Reparatur natürlich einfach sinnvoll, ne? Das bringt ja nichts, wenn du in den LKW reinrauscht und das Ding ist total schaden. Da hast du schön 10 Jahre Premium-Kraftstoff getankt, aber.
Kannst den Motor immer noch ausbauen, woanders einbauen? Je nachdem, wo der LKW reinrast.
Ja. So noch was?
Wir haben
vor allem. Wollen wir den jetzt mal offiziell aufklären, den Mythos?
Ja.
Habe ich doch gesagt.
Ja, hast du nicht. Also sag.
Fakt. Fakt.
Faktstempel drauf. Von Team Werkstatt gefact-checkt.
Ja.
Stimmt immer. Ich tanke auch nur noch Premium-Strom in mein Elektroauto rein, seitdem ich mit Robin gesprochen habe.
Bist du bescheuert?
Das ist doch jetzt lächerlich. Ich wasche nur noch mit 102 Oktan Waschbenzin mein Auto.
Das würde ich dir allerdings nicht empfehlen.
Nein, also Spaß beiseite. Spannendes Thema. Könnt ihr auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen.
Auf welcher Seite ist das spannend?
Ich sehe Spaß beiseite. Auf welcher Seite?
Oh nein.
Die besten Witze sind die, die man erklären muss.
Ja.
Oh. So, und da um uns das Elend und euch auch zu ersparen, würden wir, ich würde gerne zum Fahrbucker Fall der Woche kommen.
Ja,
ne? Wir haben dieses Mal tatsächlich ein 3er BMW. Das heißt, ich würde sagen, du musst zuerst sagen, Josh, damit das auch was spannender ist, was du erzählst und die zwei die Hände über den Kopf zusammenschlagen können. Mhm. Was hat er da gesagt? Also.
Ein paar mehr Daten, was das für ein Auto genau ist.
Ja.
Jetzt sag nicht der Schwarze.
Ich wollte es gerade sagen. BMW 3er E90, 325i. Baujahr zwischen
25i.
Ja.
Mhm. Ja.
160 kW.
Mhm.
Gebaut zwischen 2004 und 2011, N52 Motor, Benziner, logischerweise Automatik. Was machst du? Der Finger geht weiter runter.
Ja.
Ich weiß nur, N52 ist schlecht. Direkteinspritzer ist schlecht.
Nee, ist kein Direkteinspritzer.
25i ist nicht
Direkteinspritzer. Oh.
Ich bin raus.
Ich aber es ist trotzdem kein geiler Motor.
Egal. Also, hallo ihr Lieben, ich habe hier gerade einen Fall, der mich zerkaut. Auch spannende Auswahl, Wortwahl. Der Motor dreht sehr lange, wenn er 2 bis 3 Minuten gestanden hat. Und wenn er dann mal anspringt, schwankt die Drehzahl recht stark. Dazu merkt man, dass er sich im Leerlauf schwer tut. Und wenn ich den Öldeckel aufmache, geht er sogar fast aus. Hierzu gibt es ein Video, was der Motor macht. Bin mal gespannt, wer sich mit dem Motor gut auskennt. Bereits überprüft, Zündkerzen neu, Fehler ausgelesen mit Launchtester, Fehler, Kraftstoff, Niederdrucksensor.
Mach mal.
Ich zeige dir mal ein Video.
Ist doch direkt ein Spritzer.
Dann ist kein N52.
Injektoren kaputt.
Oder vertue ich mich? Nein, doch. Oh,
Ich sag Injektoren kaputt.
Und das macht auch Geräusch, ne?
Adnan sagt Pleuellagerschaden. Das Video geht sehr lange.
Geht davon aus?
Ah. Ah.
Spannend.
Ich würde sagen, das ist normal. Ich würde sagen, die Injektoren sind undicht. Pinkeln nach. Und deswegen verliert der im heißen Zustand Kraftstoffdruck. Wenn der steht. Und wenn hast du eine Dampfblasenbildung im Kraftstoffsystem und wenn du dann neu startest, läuft auch erstmal unruhig, weil er den Kraftstoffdruck nicht aufgebaut bekommt. Das ist meine Idee, mein Tipp. Aber ich bin kein BMW-Experte. Ich tue das immer outsourcen. An die beiden auf der anderen Bank, auf der anderen Seite, falls du fragst, Adnan. Aber ich weiß, dass die...
Oh Gott.
Ich weiß, dass die sehr große Probleme haben mit den Injektoren. Ich weiß, dass es da, dass die Schweine teuer sind. Ich weiß, dass es da verschiedene Baureihen gibt, die man nicht mischen darf. Und so wie sich das äußert, würde ich jetzt darauf tippen, dass mit dem Ventildeckel aufdrehen und dann den Öldeckel aufdrehen, dann er dann so läuft, das ist normal, das ist bei VW auch so, dass sie dann so unruhig laufen, weil der einfach durch über die Kurbelgehäusebelüftung Falschluft in die Ansaugbrücke sorgt. Ihr zwei dürft.
Sehe ich tatsächlich mit dem Ventildeckel im Moment genauso, es sei denn, der Unterdruck ist zu stark, den er sich da oben reinsaugt. Das konnte ich jetzt aber gerade nicht sehen. Dann ist das definitiv normal, dass er dann ausgeht, unrund läuft, anfängt zu ruckeln, genauso wie du es auch erklärt hast, weil er eine innengeführte Kurbelgehäuseentlüftung hat. und da auch ein Druckregelventil drin sitzt, was auch häufig Probleme macht, was auch zu solchen Sachen führen kann, dass er ausgeht, dass er schlecht anspringt. Ich kann jetzt nicht das Gleiche sagen wie der Josh.
Das kannst du. Klar kannst du das.
Er ist ja langweilig. Deswegen sage ich jetzt Druckregelventil im Ventilwinkel.
Reifenluftdruck, sage ich.
Ja.
Adnan, du?
Also ich glaube, da wird auch mit dem, dem Kurbelgehäuse Belüftung.
Mhm. Sind die Injektoren gewesen?
Bitte nicht anrufen und mich fragen nach BMW. Ich habe keine Ahnung von BMW.
Direkter Disclaimer. Ich weiß, ich wusste nur das.
Ja.
Aber die haben, also die haben viel Probleme mit Injektoren. Das sowieso.
Genau. Also ein Nutzer hat empfohlen, N52 Motor ist, haben ja da Probleme mit Injektoren.
Das, normalerweise ist es so, wenn die Kurbelgehäuse in Lüftung Probleme macht, da kriegst du den Deckel fast nicht runtergezogen. Ne? Und dass der ausgeht, reagiert, ist völlig normal.
Aber es ist verrückt natürlich, weil für den Kunden ist das Symptome, die er nicht versteht, ne? Und in so einer Gruppe fragt er dann sowas
rein. Machen die dann auch Mucken, wenn die Öl nachgefüllt haben und den richtig draufgedreht haben, ne? Dann laufen die auch schlecht.
Ja, das spannend. Das
ist völlig normal.
Ja. Was kostet ein Injektor bei dem?
600 Euro.
Teuer.
500, ja, 600 Euro.
500, 600 mittlerweile.
Mal 6.
Ja.
Habe ich bei meinem Auto
gehabt. Richtig teuer.
Mhm. Plus Mehrwertsteuer. Katsching.
Ja.
Plus Einbau. Katsching.
Und Cedric, ist die teuer. Gehen durch den billigen Kraftstoff kaputt, ne?
Oh, stimmt. Ja, guter Hinweis. Genau, ja.
Das
durch zu viel Bioanteil verkoken die, die Dichtungen lösen sich auf, die setzen sich zu, die verschlammen praktisch von innen und das wird so hart und dann arbeitet sich das ein, die Köpfe verkoken total.
Das wieder beim Thema Verschleiß sind.
Biokraftstoff ist zu tun.
Diese Folge, ne? Wirkt total geskriptet. So, für uns. Ja, ist ein roten Faden. Das ist ganz ungewöhnlich für uns.
Ich habe eben schon gesagt, ich mag den blauen Faden lieber. Hast du nicht mitbekommen. Hier, wegen Klamotten.
Gut, Freunde, das war's. Folge, Folge im Kasten. Wir wünschen.
Wir gehen uns gleich erstmal kloppen.
Ja, ich glaube, wir müssen gleich mal erstmal in Cage. Also vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Gebt uns bitte Feedback, wie euch das gefallen hat mit dem Mythos der Woche. Schreibt uns auch gerne andere Mythen.
Mythen.
Sind die, das sage ich jetzt nicht.
Ja.
Die Mythenbusters, Mythenauflöser.
Reicht jetzt. Schön, also, dass ihr eingeschaltet habt.
Du wolltest die alte D-Max-Serie, okay, zitieren. Ja, also wir, bitte, gerne neue Mythen reinschreiben, gerne auch per Instagram. Wir freuen uns immer über Nachrichten und Feedback. Kommentare, liken, all euren Freunden erzählen, der Oma zeigen. Bis zum nächsten Mal.
Wir sind kurz vor der Million. Macht's gut.
Tschüss. Ciao.